Meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück bei den 20 Märchenminuten. Heute ist es schon der 9. Teil der Serie Der Kurier des Zaren. Ich wüsste gerne, wer von euch sich die Mühe gemacht hat und einmal gegoogelt hat, wie lang die Strecke ist von Moskau nach Irkutsk. Aber naja, wahrscheinlich werde ich es nicht erfahren. Ist auch egal, ihr macht das schon. Ich hoffe, ihr habt Bock zuzuhören. Ich habe auf jeden Fall Lust zu lesen. Ich habe ein bisschen in Eile heute Morgen. Meine Situation ist so, dass ich dann eigentlich wüsste, dass ich auch auf Vorrat vielleicht mal was vorlesen könnte oder ein bisschen Konserve bauen könnte. Mache ich aber irgendwie nicht, weil ich dann doch wieder keine Zeit und keine Lust habe. Und dann bin ich meistens immer sehr, sehr, sehr knapp dran. Und an manchen Tagen klappt das trotzdem ganz gut. Und an manchen Tagen denke ich, oha, jetzt aber schnell. Und heute ist wieder einmal so ein Tag. Also es, ja, ich bin ein bisschen in Eile. Deswegen höre ich auch jetzt auf zu quatschen und lese direkt los mit Kapitel 13, das heißt Gefangen. Ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht. Irgendwann musste Michael ja auch mal in die Gefangenschaft der Tataren geraten. Also, los geht es. Aufatmend stand Michael Strogoff auf dem festen Boden. Fürs Erste war er in Sicherheit. Wie aber sollte er ohne Pferd und ohne Verpflegung in dieser verwüsteten, ausgeraubten Landschaft hoffen dürfen, sein Ziel zu erreichen, von dem er noch so unendlich weit entfernt war? »Ich werd's schaffen«, stieß er hervor, um sich selbst Mut zuzusprechen. Ob die usbekischen Reiter annahmen, dass er ertrunken sei? Sicherlich hatten sie nicht beobachten können, wie er sich ans Ufer rettete. Dass er nicht wagen konnte, die Stadt Tomsk zu betreten, war ihm klar. Trotzdem musste er sich irgendwo ein Pferd besorgen. In geringer Entfernung lag auf einem Höhenrücken Kolivan, das er vom jenseitigen Ufer aus schon gesehen hatte. Prächtig hoben sich die hohen grünen Kuppeln der Kirchen gegen den Morgenhimmel ab. Strogoff konnte damit rechnen, dass das Städtchen noch unbesetzt war, denn die beiden Stoßkeile der Feinde gingen an Kolivan vorbei auf Omsk und auf Tomsk zu. Es war 3 Uhr morgens. Nichts regte sich. Offenbar war die Landbevölkerung aus Furcht vor den Tataren schon nach Norden ins Gouvernement Jeniseisk ausgewichen. Michael beeilte sich deshalb, die Stadt zu erreichen. Da war das nicht Geschützdonner? Der Kurier lauschte. Jetzt vernahm er deutlich das dumpfe Rollen und scharfe Knattern von Gewehren. »Ohne Zweifel ist das russische Korps auf die Tatarenarmee gestoßen«, sagte er sich. »Hoffentlich erreiche ich vor ihnen die Stadt.« Strogoff hatte sich nicht getäuscht. Bald wurden die Detonationen deutlicher und hinter der Stadt erkannte er die Abschüsse der Artillerie. Seine Verfolger auf dem jenseitigen Ufer hatten Halt gemacht. Offenbar planten sie nicht, in diese Schlacht einzugreifen. »Von ihnen habe ich also nichts zu befürchten«, dachte der Kurier beruhigt. Das Krachen der Geschütze war stärker geworden und schien näher zu kommen. Deutlich hörte man jeden einzelnen Abschuss. Offenbar sollte Kolivan von Norden her angegriffen werden. Aber wer waren die Angreifer? Und wer die Verteidiger? Noch konnte Strogoff nicht feststellen, auf welcher Seite die Russen und auf welcher Seite Feofar Khans Truppen standen. Etwa einen halben Werst war er noch von der Stadt entfernt, als aus dem Häusergewirr eine Feuergarbe flammend emporschoss. Krachend stürzte ein Kirchturm in einem Wirbel von Schutt und Rauch in sich zusammen. Ob bereits in der Stadt selbst gekämpft wurde? Der Kurier musste vorsichtig sein. Hier darf ich meinen Auftrag nicht schon wieder so aufs Spiel setzen wie in Omsk, dachte er. Kurz entschlossen änderte Strogoff seinen Plan bog vom Flussufer ab und wandte sich nach Osten. Das Geschützfeuer schien jetzt seinen Höhepunkt zu erreichen. Ringsum krachte es, an mehreren Stellen in der Stadt brannte es bereits. Michael Strogoff rannte quer durch die Steppe. Nur wenige Bäume boten ihm Deckung. Da, rechts von ihm, ein Trupp tatarischer Reiter, die auf die Stadt zupreschten. Strogoff stürzte auf ein nahes Gebüsch zu, das ihm Schutz bot. Zu seinem Erstaunen entdeckte er dort ein Haus. Dieses Haus, er erkannte es an den Drähten, war ein Telegrafenamt. Natürlich war es verlassen, glaubte der Kurier. Aber er würde hier doch wohl vorläufig Unterschlupf finden und sich etwas ausruhen können. Noch mehr aber erstaunte Strogoff, als er die Tür aufstieß. Als befände man sich in tiefstem Frieden, saß dort am Schalter ein zaristischer Beamter und wartete auf sein Publikum. Was draußen vorging, schien diesen phlegmatischen jungen Mann nicht zu interessieren. »Was gibt's an Neuigkeiten?« fragte Michael hastig.
»Mir liegen keine vor«,
versetzte der Mann mit undurchdringlicher Miene. »Aber es tobt doch ein Gefecht draußen, Russen und Tataren!«
»Möglich?«
»Ja, aber wer ist denn im Vorteil?«
»Mir liegt keine Meldung vor.«
So etwas an unentwegter Gleichgültigkeit hatte Michael noch nicht erlebt. »Ist der Draht noch nicht zerschnitten?« fragte er aufgebracht.
»Nur zwischen Kolivan und Krasnojarsk. Aber zur russischen Grenze hin ist die Leitung noch in Ordnung.
Für amtliche Sachen?«
»Auch für private. Das heißt natürlich gegen Bezahlung. Das Wort zu 10 Kopeken. Ich stehe zu Ihrer Verfügung.«
Michael Strogoff schüttelte verständnislos den Kopf. Er wollte diesen unerschütterlichen Beamten gerade um etwas Brot und Wasser bitten, als die Haustür plötzlich aufgerissen wurde. Mit einem Satz wollte Michael zum Fenster hinausspringen. Da bemerkte er zum Glück noch, dass die beiden Eintretenden keinerlei Ähnlichkeit mit Tataren hatten. Es waren vielmehr Strogoffs alte Bekannte, die beiden Reporter. Hier allerdings waren sie nicht Reisegefährten, sondern Konkurrenten, denn es ging ja um ihre Berichte vom Kriegsschauplatz. Sie hatten Ischmir nur wenige Stunden nach Strogoff verlassen und ihn auf dem Wege nach Kolivan leicht überholen können, weil er ja am Irtisch die 3 wertvollen Tage eingebüßt hatte. Die beiden hatten das Gefecht vor Kolivan genau und mit journalistischem Eifer beobachtet und sich erst zurückgezogen, als die Kampfhandlungen auf die Stadt übergriffen. Nun kamen sie angehastet, um ihre Telegramme aufzugeben. In ihrem Eifer bemerkten sie den Kurier nicht, der noch in der Fensterecke stand. »Hoffentlich werde ich jetzt etwas Neues über die Lage in Kolivan hören«, dachte Strogoff. Der Engländer war vor seinem Kollegen am Schalter.
10 Kopeken das Wort«, sagte der Beamte
und nahm das Telegramm entgegen, als wäre es die selbstverständliche Sache von der Welt. Etwas verblüfft blickte dagegen der französische Kollege, als Mr. Blunt eine ganze Rolle Rubel auf dem Schalterrand aufbaute. Unerschütterlich, wie bisher immer, gab der Beamte das Telegramm durch. »Daily Telegraph, London, aus Kolivan, Gouvernement Omsk, Sibirien. Datum 6. August. Erste Gefechtsberührung zwischen russischen und tatarischen Truppenverbänden.« Da der Telegraphist den Text zur Überprüfung laut vorlas, hatte Strogoff hier die beste Möglichkeit, Neuigkeiten zu erfahren. »Russische Truppen verlustreich zurückgeschlagen. Tataren dringen am selben Tage in Kolivan ein«, hieß es zum Schluss.
»Jetzt bin ich dran«, rief Monsieur Jolivet voller Ungeduld und wollte sein Telegramm hinüberreichen, das wieder an seine Base Madeleine in Paris gehen sollte.
Aber Mr. Blunt war noch nicht bereit, seinen Platz zu räumen. Vielleicht gab es inzwischen Neuigkeiten,
die er noch vor seinem Konkurrenten durchgeben musste.
»Sie sind aber doch fertig!« knurrte Alcide Jolivet.
»Irrtum, Monsieur«, versetzte der andere lächelnd, kritzelte eine neue Zeile auf seinen Block und reichte ihn durch den Schalter. Seelenruhig fuhr der Beamte fort, den Durchgabetext laut vorzulesen. »Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde«, Strogoff glaubte seinen Ohren nicht zu trauen. Um Vorsprung für seine Zeitung zu gewinnen, ließ der Reporter einfach den Bibeltext aus der Schöpfungsgeschichte durchgeben. Monsieur Jolivet wollte platzen vor Wut. Natürlich kannte er diese Art von Kriegslist in Reporterkreisen, versuchte aber dennoch, den Beamten für sich zu gewinnen. Der ließ sich jedoch auch jetzt nicht aus der Ruhe bringen und sagte liebenswürdig, »Der Herr ist in seinem Recht.« Pflichtgetreu fuhr er also fort, den Bibeltext an den Daily Telegraph aufzunehmen. Harry Blunt trat inzwischen ans Fenster und richtete sein Fernglas auf die Stadt und gleich darauf ließ er den laufenden Bibeltext abbrechen. »Zwei Kirchen stehen in Flammen. Brand erfasst die rechte Stadtseite. Und die Erde war wüst und leer und es war finster über der Tiefe.«
Monsieur Jolivet wurde langsam ungeduldig. »Jetzt lassen Sie mich doch endlich«, versuchte er.
Aber der Beamte war durch nichts zu erschüttern.
»Dieser Herr hier ist noch nicht fertig. Absolut. Das Wort kostet 10 Kopeken.«
Und unbekümmert nahm er Blunts weitere Meldungen auf.
»Russische Flüchtlinge drängen aus der Stadt. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward...«
Monsieur Jolivet wusste überhaupt nicht mehr, wie er seinen Zorn bändigen sollte. Ruhig stand indessen sein Kollege weiter am Fenster, beobachtete und diktierte und beobachtete und diktierte. Da erwischte Jolivet eine etwas zu lang geratene Pause, trat schnell an den Schalter, baute erst einmal eine ansehnliche Rolle Rubel auf dem Schalterbrett auf und begann, sein Telegramm durchzugeben. Wieder las der Beamte den Text laut vor. »Madeleine Jolivet, Faubourg, Montmartre, Paris, aus Kolivan, Gouvernement Omsk, Sibirien, 6. August. Flüchtlinge strömen aus der Stadt, Russen vernichtend geschlagen. Tatarische Kavallerie auf der Verfolgung.« Inzwischen wollte Harry Blunt sein Telegramm weiterführen, aber der liebe Kollege war noch nicht fertig.
»Ein Männlein klein steht in Paris, das trägt ein Röckchen gräulich gris.«
So fuhr er lächelnd mit seinem Text fort.
»What's this?«
fuhr der Engländer auf.
»Die Rache des kleinen Mannes«, lächelte Monsieur Jolivet.
Das Gefecht wurde jetzt immer heftiger. Die Kampfhandlungen rückten in bedrohliche Nähe. Der Geschützdonner wuchs von Minute zu Minute. Jolivet diktierte gerade die 2. Strophe seines Kindergedichts.
»Pausbäckchen hat der kleine Held und in den Säckchen Geld, viel Geld.«
Da erbebte das Gebäude in allen Fugen. Eine Granate hatte die Wand durchschlagen, glücklicherweise ohne zu explodieren. Im selben Moment hatte der Reporter sie mit beiden Händen gepackt und zum Fenster hinausgeschleudert. Kaltblütig nahm er seinen Platz am Schalter wieder ein und fuhr im Diktat fort, während die Granate draußen krepierte und den Raum in Staubwolken hüllte.
6 Pfünder Durchschlag soeben in Telegrafenstation. In Erwartung weiterer Granaten gleichen Kalibers«, diktierte Jolivet.
Gewehrfeuer in unmittelbarer Nähe unterbrach ihn. Krachend zersplitterten die Fensterläden. In die Schulter getroffen, brach Mr. Blunt zusammen. Als sie Jolivets erste Sorge war, seiner Depesche noch diese Neuigkeit hinzuzufügen.
Daily Telegraph Reporter an meiner Seite von Granatsplitter verwundet.
Die Leitung ist gestört, sagte der Beamte hinter dem Schalter mit seiner aufreizenden Ruhe, stellte den beiden Kunden die Rechnung zusammen und verließ den Telegrafenraum. Wenige Augenblicke später drang ein Trupp Tataren in das Gebäude. Keiner der drei Männer hatte Zeit zur Flucht. So tapfer Monsieur Jolivet sich auch mühte, mit seinem verwundeten Kollegen zu entkommen. Strogoff, der aus dem Fenster sprang, wurde von zwei Tataren brutal zu Boden geschlagen.
Puh, okay, also, jetzt kommt das 14. Kapitel und das heißt Im Tatarenlager.
Eine Tagesreise von Kolivan entfernt, erstreckte sich eine weite, spärlich bewachsene Ebene. Nirgends sah man die mächtigen Herden, die sonst während des Sommers hier weideten, denn Feofar Khan, der grausame Emir, hatte hier sein Hauptquartier aufgeschlagen. Gerade wurden in das riesige Zeltlager die paar hundert Gefangenen geführt, die aus dem russischen Korps die Schlacht bei Kolivan überlebt hatten. Jenseits des Urals stand es äußerst schlecht für die russische Regierung. Die tatarischen Horden befanden sich im Herzen Sibiriens und bildeten eine ernste Bedrohung für alle West- und Ostprovinzen. Irkutsk und mit ihm der Großfürst, der Bruder des Zaren, hatten keinerlei Verbindung mehr mit dem europäischen Russland. Trafen die Ersatztruppen nicht rechtzeitig ein, so bestand nur ganz geringe Aussicht, den herandrängenden Tataren Widerstand zu leisten. Und wie sollte es wohl dem Großfürsten ergehen, wenn er in Iwan Ogarevs Gewalt geriet? Michael Strogoff und die Reporter wurden als Gefangene wie Vieh weggetrieben.
Gottlob bin ich unverwundet, und je weiter ich in Richtung Tomsk komme, desto mehr nähere ich mich meinem Ziel, versuchte Strogoff, seine Lage positiv zu bedenken. Zufrieden tastete er nach seiner Brust, wo auf bloßer Haut der Kurierbrief lag. Er hatte die feste Zuversicht, dass es ihm gelingen werde, der Gefangenschaft zu entkommen.
Feofar Khans Feldlager war mit orientalischem Prunk ausgestattet. Zelte aus bunten Fellen und aus Seide standen mit ihren Wipfeln und Standarten im Sonnenglanz. Prächtig hoben sich die farbenfrohen Zelte der Saids und der Khojas heraus, die zu den Großwürdenträgern des Khans zählten, und die Häuptlingszelte, die am rot-weißen Mast die Fahne mit dem Rossschweif trugen. Zahllos schlossen sich daran turkomanische Zelte an. Nicht weniger als 150.000 Mann beherbergte das riesige Feldlager. Fußvolk und Reiterei, Männer aus allen Teilen und allen Stämmen des gewaltigen Tatarenreiches, aus dem Khanat, Kokand und Kunduz, hochgewachsene Tadschiks aus dem Süden, dunkelhäutige Männer aus Turkestan, Usbeken und Kirgisen mit flachen Kalmückengesichtern, rundköpfige Mongolen, die ihr schwarzes Haar im Zopf trugen. Selbst Afghanen fanden sich in dieser bunt gewürfelten Heermasse. Prächtige Arabergestalten und schlitzäugige Turkmänen, sogar persische Sklavenkompanien. So verschieden wie die Männer, die Feofar Khan unter seiner Fahne vereinigte, waren auch Kleidung und Ausrüstungen. Neben mittelalterlichen Steinschlossgewehren und Pfeil und Bogen asiatischer Art sah man modernste Ausrüstung. Verschieden waren auch die Pferde, die in unendlicher Zahl angepflockt standen. Dazu tausende von Lasttieren, kräftige Kamele und Dromedare mit rot-gelbem Fell, eine Unzahl von Eseln, die unübertrefflich im Lastentragen und außerdem ein wichtiger Bestandteil für die Verpflegung waren. Feofar Khans Zelt überragte alle anderen. Mit mächtigen Streifen aus schwerer Seide, die von goldenen Schnüren zusammengehalten wurden, stand es in der Mitte einer weiten Lichtung. Vor dem Zelt lag, aufgeschlagen auf einem kostbaren, edelsteinbesetzten Tisch, ein Koran, das heilige Buch des Propheten.
Im Halbkreis hatten die Würdenträger des Khanats ihre Zelte errichtet. Der Oberstallmeister, der Siegelbewahrer, der Kommandierende der Artillerie, der höchste Priester und der oberste Astrologe. Denn ohne dessen Rat wechselte Feofar Khan niemals seinen Standort. Strogoffs Blick schweifte über das malerische, bunt bewegte Bild, als er mit den Gefangenen ins Lager hineingetrieben wurde. Von allen Seiten wirbelten die Trommeln, Trompeten schmetterten und Gewehrschüsse knatterten dazwischen. Man jagte die Wehrlosen unter Misshandlungen in einen eingezäunten Platz, wo sie unter freiem Himmel und ohne Verpflegung die Entscheidung Feofar Khans abzuwarten hatten. Jeder wusste, ein Wink vom Emir genügte, um ein grausiges Strafgericht über ihn heraufzubeschwören. Strogoff war mit seinem Los gar nicht unzufrieden. Man würde ihn wohl nach Tomsk führen. »Mehr kann ich nicht verlangen«, sagte er sich. Denn bei der Unsicherheit, die zurzeit in der Steppe herrschte, war dieser Gefangenentransport wirklich der sicherste Weg, ungehindert die Stadt zu erreichen. »Habe ich erst Tomsk hinter mir, soll mich nichts hindern, die Vorpostenkette zu durchbrechen und über den Jenissei hinweg Krasnojarsk zu erreichen, ehe die Tataren in dieses Gebiet kommen.« Das war sein fester Vorsatz. »Es müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn ich nicht vor ihnen Irkutsk erreiche«, knurrte er verbissen. Größere Sorge bereitete ihm indessen die Möglichkeit, dem Obersten Iwan Ogarev im Lager zu begegnen. Es war nicht nur die Befürchtung, von ihm erkannt zu werden. Wichtiger war es, einen Vorsprung vor ihm zu haben. Vereinigte Ogarev erst seine Truppen mit Feofar Khans Hauptheer, so würde es nicht mehr lange dauern, bis sie gemeinsam unmittelbar gegen Irkutsk vorgingen. Die beiden Zeitungsreporter waren ebenfalls im Gefangenenzuge mitgeschleppt worden. Auch jetzt schien es Michael Strogoff besser, sich von ihnen fernzuhalten, denn er wollte ja zu gegebener Zeit seine volle Handlungsfreiheit behalten.
»Ja, und wir wollen natürlich auch unsere volle Handlungsfreiheit behalten. Deswegen machen wir jetzt an dieser Stelle mal Schluss. 22 Minuten sind vorbei. Ich lasse euch wieder einmal mit einem Cliffhanger zurück. So muss das. Und wer dafür Interesse hat, der kann sich ja mal ausprobieren und versuchen, einige der Städtenamen, die mir hier immer mal wieder auch Schwierigkeiten bereiten bei der Aussprache, selber auszusprechen. Also insbesondere sowas wie die Formulierung, das Gouvernement Jeniseisk. Das ist ein echter Zungenbrecher. Und auch die Aussprache mit Omsk und Tomsk und das in den normalen Satzfluss mit einzubauen, das wird manchmal ein bisschen anstrengend. Da brauche ich manchmal mehrere Anläufe und muss dann hin und her spulen quasi. Und ja, das sind so meine kleinen Freuden hier, wenn ich diktiere. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Und nächste Woche geht's weiter. Bis dann. Tschüss.